HR2 Kultur Hörbuchzeit.
Heute mit Nicole Abraham und
Dorothee Meyer-Karweg.
In dieser Hörbuchzeit wird's tierisch. Es geht um Fledermäuse und Kakerlaken und in unserem Hörbuch für Kinder und Jugendliche um Wildschweine, Kühe, Esel, Kamele und Elefanten. Außerdem sprechen wir darüber, warum der Winter in die Kultserie Game of Thrones gekommen ist. Und am Ende gibt's auch wieder was zum Mitraten, unser Hörrätsel. Im letzten Jahr gab es 2 Literaturnobelpreise. Einen erhielt Peter Handke und der Preis für 2018 wurde nachgereicht und an die polnische Autorin Olga Tokarczuk verliehen. Für eine erzählerische Vorstellungskraft, die mit enzyklopädischer Leidenschaft Grenzüberschreitungen als Lebenform darstellt. Die mehrfach preisgekrönte Autorin, Jahrgang 62, hat schon einige Romane geschrieben, aber Gesang der Fledermäuse ist nun das erste Hörbuch, das von der Autorin erschienen ist. Dorothee Meyer-Karweg, worum geht's in diesem Roman?
Ja, das Ganze ist so eine Mischung aus Krimi und einem Psychogramm einer älteren Dame und deren Gedanken dann über das Verhältnis des Menschen zur Natur. Die Heldin heißt Janina Duszczejko. Sie war früher Bauingenieurin, Brückenbauerin und dann wurde sie Lehrerin. Heute ist sie in Rente. Sie gibt nur noch Kleinkindern weiterhin so ein bisschen Englischunterricht. Sie lebt in einer Art Feriensiedlung auf einem Hochplateau an der polnisch-tschechischen Grenze, umgeben von Wald und passt dort auf leerstehende Ferienhäuser auf, im Auftrag von deren Besitzern. Außer ihr wohnen noch 2 Männer in der Siedlung, also dauerhaft in der Siedlung. Zu beiden hält sie aber ja eher so weniger Kontakt. Den einen kann sie nicht leiden, nennt ihn Bigfoot. Und der andere, Metoga, ja, das ist ebenfalls eher so ein Eigenbrötler.
Was können Sie sagen, was ist Janina Duszczejko für ein Mensch?
Ja, sie ist auch so ein bisschen verschroben. Also sie glaubt zum Beispiel, dass die Horoskope das Schicksal des Menschen bestimmen und fragt dann alle nach ihrem Geburtsdatum. Und sie übersetzt, damit verbringt sie so ihre Zeit mit einem ehemaligen Schüler, Dizio, Gedichte von William Blake. Und sie fühlt sich extrem mit Tieren verbunden. Also sie glaubt auch, dass die Tiere des Waldes ja so eine Art mythisches Bewusstsein haben. Und was mehr und mehr rauskommt, sie hatte 2 Hündinnen, die nennt sie meine Mädchen. Ich dachte zuerst auch, das seien eben ihre realen Kinder gewesen. Und die sind dann aber eines Tages verschwunden. Sie hat wochenlang nach ihnen gesucht, die sind nie wieder aufgetaucht und das macht unsere Heldin zusätzlich einerseits traurig, aber auch wütend, denn sie hat den Verdacht, dass die Jäger ihre Hündinnen erschossen haben.
Ja, gut nachvollziehbar. Aber was passiert nun in diesem Roman? Sie haben es ja schon angedeutet, dass es einen Kriminalfall gibt.
Ja, nicht nur einen. Oh. Also es beginnt damit, dass eines Abends ihr Nachbar Metoga an die Tür klopft. Er hat den anderen Nachbarn, den Janina nicht leiden kann, tot in dessen Küche entdeckt. Und der ist erstickt an einem Rehknochen, also von einem Reh, das er gewildert und dann eben auch verzehrt hatte. Aber das bleibt nicht der einzige Tote. Nach einigen Wochen, also nach diesem Vorfall, ist Dizio, dieser junge Mann, wieder bei Janina zu Besuch, um William Blake zu übersetzen. Und dann sehen die beiden nachts Scheinwerfer eines Wagens mitten im Wald. Dizio will dem nachgehen, da sich die Scheinwerfer einfach nicht bewegen. Und dann gehen sie auch hin und da macht Dizio im Gestrüpp eine ziemlich grausige Entdeckung. Und da hören wir mal rein, es liest Angelika Thomas.
Oh Gott, hier ist einer, stieß er hervor. Mir wurde heiß. Ich ging näher zu ihm, nahm ihm die Lampe aus der Hand und leuchtete in die Brunnenöffnung. Es war ein makabrer Anblick. In dem flachen Brunnen lag ein verkrümmter Körper, mit dem Kopf nach unten. Hinter dem einen Arm war ein Stück des Gesichts zu erkennen. Schrecklich. Blutüberströmt, mit offenen Augen. Oben staken seine Stiefel heraus. Mächtige Stiefel mit dicken Sohlen. Der Brunnen war vor Jahren zugeschüttet worden und nicht mehr tief. Es war nur eine Mulde. Ich hatte ihn einmal selbst mit Ästen zugedeckt, damit die Schafe des Zahnarztes nicht hineinfallen konnten. Dizio hockte sich hin und berührte ratlos die Stiefel, strich über den Schaft. »Nicht anfassen«, flüsterte ich. Mein Herz klopfte wie verrückt. Ich glaubte, dieser blutige Kopf könnte sich jeden Moment zu uns umwenden. Das Weiß seiner Augen könnte unter den erstarrten Blutrinnsalen aufblitzen. Die Lippen könnten sich bewegen, um irgendein Wort zu sagen. Und dann würde der ganze stämmige Körper langsam zurück nach oben kriechen, wieder ins Leben zurück. Er wäre voll Zorn über seinen eigenen Tod und er würde mich an der Gurgel packen.
Ja, das ist ziemlich gruselig.
Schon.
Um den Kommissar herum, das ist auch sehr merkwürdig, sind viele kleine runde Eindrücke im Schnee. Also das Ganze spielt im Winter. Und das sind eindeutig Spuren von einem oder mehreren Rehen. Und für Janina ist damit alles klar.
Disio, sagte ich, es sind die Tiere. Sie rächen sich an den Menschen. Disio glaubt mir fast immer, aber diesmal hörte er mir überhaupt nicht zu. Es ist gar nichts Besonderes, fuhr ich fort. Die Tiere sind stark und weise. Wir wissen selbst nicht, wie sehr. Weißt du, dass sie schon vor Gericht gestanden haben? Sie wurden sogar angeklagt. Was redest du da, was redest du da? Stammelte Disio geistesabwesend. Irgendwo habe ich über Ratten gelesen, die vor Gericht vorgeladen wurden, weil sie großen Schaden angerichtet hatten. Der Fall wurde vertagt, weil sie nicht zur Verhandlung erschienen. Man hat ihnen sogar Beistand seitens der Behörde zuerkannt. Jesus, was redest du da? Das war wahrscheinlich in Frankreich im 16. Jahrhundert, fuhr ich fort. Ich weiß aber nicht mehr, wie es ausging und ob sie verurteilt wurden. Plötzlich blieb er stehen, packte mich fest bei den Schultern und schüttelte mich. »Du stehst unter Schock. Was faselst du da?« Ich wusste genau, was ich sagte. Und ich beschloss, es irgendwann zu verifizieren, bei Gelegenheit.
Ja, Disio mag Janina, seine ehemalige Lehrerin, zwar sehr, aber das findet er dann doch ein bisschen zu absurd. Merkwürdig ist dann auch, nach diesem Kommissar starben weitere Männer und die kannten sich auch noch alle. Und die Frage ist natürlich, was ist da geschehen und vor allen Dingen warum? Wer war's?
Ja, und wird die Frage dann noch aufgelöst?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich macht sich auch die örtliche Polizei auf die Suche, zumal ja eben auch ein Kommissar des Ortes zu den Opfern gehört. Aber da erfährt man gar nicht so viel. Das Ganze ist ja aus Janinas Sicht geschrieben, also als Janina, als Ich-Erzählerin, taucht auf. Und die überlegt nun zusammen mit Freunden und Nachbarn und auch anderen aus dem nahen Dorf, wer es gewesen sein könnte. Die anderen glauben eher so an die Mafia, an organisierte Kriminalität an der Grenze jetzt zu Tschechien. Janina dagegen ist sich sicher, alle Opfer hatten sich an der Natur versündigt, an den Tieren. Sie haben von Kanzeln, also Hochsitzen aus, auf die Tiere geschossen, zum Teil auch gewildert. Und sie steigert sich so mehr und mehr in diese Wut gegen diese Männer, die Jagd auf Tiere machen, zu denen dann sogar der Pfarrer gehört. Aber wenn sie diese Männer dann bei der Polizei anzeigen will, trifft sie immer wieder auf taube Ohren und sie gilt natürlich mehr und mehr so als verschrobene Alte.
Also viel Raum für Theorien. Der Fall, wird ja am Schluss aufgeklärt?
Ja, und das ist dann schon durchaus spannend, aber es geht eben nicht nur darum, sondern es geht auch um unser Verhältnis zur Natur und eben zu Tieren.
Janina scheint es ja nicht sehr einfach zu haben. Sie haben ja gerade schon gesagt, wenn sie die Männer bei der Polizei anzeigen will, glaubt ihr niemand so wirklich. Kommt diese Janina sympathisch rüber?
Zuerst schon. Also sie wirkt schon irgendwie auch liebenswert. Aber sie bekommt dann auch mehr und mehr so ein bisschen was Abgründiges. Und das erinnert mich dann so an Kleists Michael Kohlhaas, dem man ja auch erstmal ziemliche Sympathien entgegenbringt und dem man dann in dessen Furor immer weniger folgen kann. Aber es gibt natürlich auch einen Unterschied zu Kleists Kohlhaas. Janina ist eine Intellektuelle und ihre Gedanken über Mitmenschen sind dann zwischendurch auch immer wieder ziemlich witzig. Also das zeichnet ja auch eine gute Schriftstellerin aus. Die geschilderten Figuren sind durchaus vielschichtig.
Zu einem guten Text gehört beim Hörbuch natürlich auch eine gute Stimme. Wir haben Angelika Thomas gehört. Passt sie zur Ich-Erzählerin der Janina?
Also ich finde, ja, sehr gut. Es ist eine ältere Stimme und in den ersten Minuten musste ich mich erstmal so ein bisschen reinfinden. Aber das passt natürlich hervorragend zu dieser Janina, der pensionierten Lehrerin. Und auch als sie Disio nachgesprochen hat, fand ich das sehr, sehr gut. Das ist so eine Mischung aus sensibel und auch ein bisschen schnoddrig. Außerdem beherrscht sie sehr gut die Ironie. Also für mich passt sie zu dieser Janina zu 100%. Und insgesamt ist dieses Hörbuch, finde ich, ein sehr guter Einstieg für die, die die Literatur-Nobelpreisträgerin kennenlernen möchten. Da hoffe ich mal auf weitere Hörbücher von Olga Tokarczuk. Die Bücher sind jedenfalls beim Kamper Verlag erhältlich.
Olga Tokarczuk, Gesang der Fledermäuse aus dem Polnischen von Doreen Daume, ist bei der Audio Verlag erschienen und kostet 24 Euro für fast 9 Stunden in der ungekürzten Lesung. Ian McEwan kennen die meisten von seinem Welterfolg Abbitte. Seitdem ist er mit seinen Romanen nicht mehr aus den Bestsellerlisten wegzudenken. Jetzt ist ein neuer Ian McEwan erschienen, die Kakerlake, Dorothee Meyer-Karwick. Das klingt ein bisschen unappetitlich. Worum geht's denn?
Ja, das ist jetzt hier nach dem Spionageroman Federball von John le Carré, den wir in der vorigen Woche vorgestellt haben, der zweite Anti-Brexit-Roman. Dieser hier geht allerdings sehr viel direkter vor und er beginnt mit Sätzen, die sofort an Kafkas Verwandlung erinnern. Allerdings ist es hier andersherum. Wir hören Burkhard Klausner.
Als Jim Sams, klug, doch beileibe nicht tiefgründig, an diesem Morgen aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in eine ungeheure Kreatur verwandelt. Eine Weile blieb er auf dem Rücken liegen, nicht gerade seine bevorzugte Stellung, und betrachtete verwundert die fernen Füße, die wenigen Gliedmaßen. Bloß 4, natürlich, und zudem recht unbeweglich. Mit seinen eigenen dünnen braunen Beinen, an die er sehnsüchtig zurückdachte, hätte er, wie hilflos auch immer, lustig in der Luft gezappelt. Nun aber lag er bloß da, fest entschlossen, nicht in Panik zu geraten. Ein Organ, ein glitschiger Fleischlappen, lag plump und feucht in seinem Mund, ekelhaft, besonders als es sich eigenständig bewegte, um die riesige Mundhöhle zu erkunden und, wie er mit stummem Entsetzen registrierte, über eine unermessliche Anzahl von Zähnen glitt.
Ja, also hier ist es umgekehrt. Eine Kakerlake hat sich hier in einen Menschen verwandelt. Und dieser Mensch ist der britische Premierminister. Und sein Name hier Jim Sams. So wird er genannt. Und dieser Jim Sams wurde im früheren Leben eben als Kakerlake entweder ignoriert oder gehasst. Doch nun ist er eben auf einmal der mächtigste Mann Großbritanniens.
Da denkt man ja auch schnell an den Premierminister Boris Johnson. Ist das auch die Version dieser ehemaligen Kakerlake, der Brexit?
Ja, Ian McEwan nennt es hier nicht den Brexit, er hat sich etwas anderes ausgedacht. Er nennt es Reversalismus. Und was das bedeutet, erklärt er so.
Am Ende des Arbeitsmonats gibt eine Angestellte für die vielen Stunden, die sie gearbeitet hat, ihrer Firma Geld. Geht sie einkaufen, wird sie hingegen für jede Ware, die sie mitnimmt, großzügig zum Einzelhandelstarif entschädigt. Bargeld zu horten ist gesetzlich untersagt. Was die Frau am Ende eines langen Tages im Einkaufszentrum auf ihr Bankkonto einzahlt, wird mit hohen Negativzinsen belegt. Damit ihr Vermögen nicht dahinschmilzt, ist sie also gut beraten, einen teureren Job zu finden oder sich dafür ausbilden zu lassen. Je besser, also je teurer der Job, den sie sich sucht, desto mehr muss sie einkaufen, um dafür zu bezahlen. Die Wirtschaft wird angekurbelt. Es gibt mehr qualifizierte Fachkräfte, alle profitieren.
Naja, das klingt jetzt wirklich absurd, aber auch möglich.
Naja, eher absurd, würde ich mal sagen. Also das Ganze ist also die Umkehrung des Geldverkehrs. Ja. Und der Autor Ian McEwan hat sich diesen Reversalismus ausgedacht, weil er diese Idee für ebenso blödsinnig hält wie den Brexit. Doch dieser Jim Sams, dem ist das egal. Er sagt, das Volk hat in einer äußerst fragwürdigen Abstimmung dafür gestimmt, also wird's nun gnadenlos durchgesetzt. Dieser Jim Sams will also sich von nichts und niemandem aufhalten lassen, nicht von der Opposition, auch nicht von Abweichlern in der eigenen Partei. Dann lernt er auch zu twittern und er liest die Twitter-Nachrichten des amerikanischen Präsidenten. Nein, und logisch. Fragt sich, ist das vielleicht auch eine Kakerlake? Der denkt ja und handelt so, wie ich das tun würde. Und dann verdreht er in seinen eigenen Tweets bald ebenso die Wahrheit und bekommt jede Menge Follower. Und natürlich gibt es auch Skeptiker, auch in seinen eigenen Reihen. Da ist beispielsweise der besonnene Außenminister, der sich von der Euphorie dieses Reversalismus nicht anstecken lässt. Und das findet Jim Sams natürlich sehr lästig. Doch er hat eine Idee. Er überzeugt eine ehemalige Mitarbeiterin des Außenministers, einer Zeitung von sexuellen Übergriffen ihres Vorgesetzten zu erzählen. Und die lassen sich diesen Scoop natürlich nicht entgehen.
Die für ihre schroffe, direkte Art bekannte Frau aus dem Norden erzählte das Vorgefallene mit einer freimütigen Sensibilität, die manch einen zu Tränen rührte. Selbst ein Redakteur bekam feuchte Augen. Die haarsträubenden Ereignisse gingen auf einen Zeitraum von etwa 20 Monaten vor 15 Jahren zurück, als Jane Fish die persönliche Parlamentsreferentin von Benedict St. John während seiner Amtszeit als Minister für Arbeit und Rente gewesen war. Seither hatte sie gelitten und geschwiegen, aus Angst um ihre Karriere, aus einem Gefühl der Demütigung heraus und dem seltsamen Drang, ihren begabten Kollegen zu schützen. Ihr Schweigen breche sie erst jetzt, weil das jüngste Kind des Außenministers 18 Jahre alt geworden sei und weil sie finde, sie habe eine Pflicht gegenüber jüngeren Frauen in ähnlich gefährdeten Positionen wie sie damals.
Tja, also mal davon abgesehen, dass sexuelle Übergriffe durch nichts zu entschuldigen sind, müssen sie natürlich auch stimmen, denn das ist natürlich ein Makel, den man nie wieder los wird. Der Außenminister muss dann auch zurücktreten.
Das ist eine ganz schön böse Satire, vor allem wenn man ja sofort an den echten Premierminister Boris Johnson denkt.
Ja, hier arbeitet Ian McEwan schon so ein bisschen mit dem Vorschlaghammer, aber dachte sich wohl, Boris Johnson ist ja auch nicht so ganz zart beseitet. Auf einen groben Klotz gehört dann auch ein grober Keil.
Wie gefällt Ihnen die Satire insgesamt?
Also man merkt schon, Ian McEwan ärgert sich ganz furchtbar über den Brexit und er hatte das Gefühl, ich muss was dagegen machen. Was kann ein Schriftsteller dann eben machen? Natürlich schreiben. Allerdings, man merkt schon ein bisschen, das war ein Schnellschuss. Es ist nicht alles so durchdacht. Also der Premierminister als Kakerlake, das ist schon ein bisschen platt. Und mit Kafka hat das ansonsten auch gar nichts zu tun. Mhm. Aber schön finde ich schon so einzelne Aspekte. Also beispielsweise, wie er den Umgang mit Twitter lernt und dann beschreibt, was man damit alles machen kann. All die Finden, um das Volk zu beeinflussen und den Gegner kalt zu stellen. Da hat man schon ein bisschen das Gefühl, das ist leider recht nah an der Wahrheit.
Und wie gefällt Ihnen Burkhard Klausner als Interpret?
Ja, also ich spüre hier einen gewissen Genuss, uns diesen satirischen Text vorzutragen und dieser Spaß an der Ironie und an dem Sarkasmus, der überträgt sich schon. Das macht wirklich Spaß, dann zuzuhören.
Ian McEwan, Die Kakerlake, aus dem Englischen von Bernhard Robben, ist bei Diogenes erschienen. 2 CDs und damit etwas über 2,5 Stunden gibt's für 18 Euro. Sie hören die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und darin geht es jetzt um den Winter, um viel Schnee, der bei uns in Hessen ja zurzeit noch nicht liegt. Wann also kommt der Winter? Wie lange wird er bleiben? Das klären die Science Busters. Dorothee Meyer-Karwick, wer sind denn diese Science Busters?
Das ist eine Gruppe von Menschen, die Wissenschaftskabarett machen. Immer dabei ist der Kabarettist und Autor Martin Puntigam, der arbeitet unter anderem für den ORF und hat auch schon einige Kabarettpreise bekommen. Und dann kommen noch wechselnde Wissenschaftler hinzu, je nach Thema. Seit 2015 ist dabei Dr. Florian Freistetter, der ist Astronom und Science-Blogger. Und nach ihm wurde sogar ein Asteroid benannt. Dann ist Martin Moder hier dabei, das ist ein Molekularbiologe am Forschungszentrum für molekulare Medizin in Wien. Und Dr. Elisabeth Oberzaucher ist dabei, sie ist Verhaltensbiologin an der Uni Wien und bekam den Ig-Nobelpreis für Mathematik, und zwar für eine Studie zu den Grenzen des menschlichen Fortpflanzungspotenzials.
Was ist der Ig-Nobelpreis?
Den vergibt die Harvard University. Gelegentlich wird er auch als Anti-Nobelpreis bezeichnet. Das ist eine satirische Auszeichnung für wissenschaftliche Leistungen, die Menschen zuerst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen.
Okay.
Also alles insgesamt angesehene Wissenschaftler mit Renommee, die aber meinen, Wissenschaft ist so toll, dass man sie nicht den Wissenschaftlern allein überlassen sollte. Und so touren die Science Busters seit Jahren mit unterschiedlichen Programmen durchs Land, um Wissenschaft mit viel Witz und Wiener Schmäh unter das Volk zu bringen. Und die Hörbücher sind dann immer so Live-Mitschnitte von ihren Programmen.
Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. In dem Kabarett geht es diesmal um Winter.
Mhm.
Und um was noch?
Um die Kultserie Game of Thrones.
Game of Thrones, das ist eine der beliebtesten Fernsehserien der Welt. Aber vielleicht erklären Sie noch mal kurz, worum es dabei geht.
Ja, das ist eine US-amerikanische Serie und die geht auf eine Romanreihe zurück. Die heißt Das Lied von Eis und Feuer von George Raymond Richard Martin. Das Ganze spielt in einer fiktiven Welt und zwar auf den Kontinenten Westeros und Essos. Auf Westeros gibt es 7 Königreiche, die ähneln denen im europäischen Mittelalter. Und das Besondere ist, die Gebiete sind durch eine riesige Mauer aus Eis von dem Gebiet des ewigen Winters im Norden abgeschirmt. Und die zweite Besonderheit ist, Frühling, Sommer, Herbst und Winter können mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte andauern. Die Länge ist variabel und überhaupt nicht vorhersehbar. Und inhaltlich geht es um Politik, Machtkämpfe, Gesellschaftsverhältnisse, Kriege und Religionen. Es gibt feuerspeiende Drachen, kälteresistente Zombies, 3-äugige Raben. Also das Ganze ist dann auch noch ziemlich grausam.
Aber was machen jetzt die Science Busters damit?
Ja, die hinterfragen das Ganze wissenschaftlich. Also beispielsweise fragen sie, ob es einen Planeten geben könnte, in dem die Jahreszeiten so unregelmäßig auftauchen.
Wie ist die Antwort darauf?
Ja, man kann sich durchaus in unserem großen Weltenraum sich solch eine Planetenkonstellation vorstellen. Etwas anderes ist es mit der Mauer aus Eis, die Westeros umgibt. Und dazu haben wir jetzt einen Ausschnitt aus einem Gespräch von Martin Puntigam und Florian Freistetter.
Diese Mauer, dieser Schutzwall, das ist ein gewaltiges Ding. Diese Mauer ist 500 Kilometer lang, sie ist 200 Meter hoch, 90 Meter dick und besteht komplett aus Eis.
Und ist Eis ein gutes Baumaterial für eine Mauer?
Naja, für einen Schneemann auf jeden Fall, auch für einen Iglo, Schneebar könnte auch noch klappen. Aber eine Mauer, so eine Mauer, nein, das geht nicht.
Aber wieso nicht?
Eis. Gefrorenes Wasser hat ein Gewicht. Ja? Wasser hat ein Gewicht und so ein Stück Mauer. Wenn Sie ein Stück dieser Mauer betrachten, ja, stellen Sie sich vor, Sie nehmen ein Stück raus aus der Mauer. Ja? Also 1 Meter breit, 90 Meter tief, 200 Meter hoch. Ein so ein Stück dieses Eis hat ein Gewicht von 18 Millionen Kilogramm.
Nur ein einziges Stück davon? Also da muss man wirklich beide Hände zum Heben nehmen.
Ja.
Wenn das möchte, aber wenn das so schwer ist, das hat natürlich Konsequenzen, nehme ich an. Besonders stabil?
Dieses Gewicht, dieses gesamte Gewicht, dieses Eis, dieses gewaltige Gewicht drückt von oben nach unten auf die Basis der Mauer und dort unten würde das Eis sofort flüssig werden und die Mauer würde wegschwimmen.
Aber wieso? Weil wenn ein großes Gewicht auf eine Oberfläche drückt, also ein großes Gewicht auf die Erde drückt, dann wird es verdichtet und fester.
Ja, bei der Erde, aber nicht beim Wasser. Wasser ist ein ganz besonderes Element. Das liegt an der Anomalie des Wassers. Wasser ist ein Molekül, besteht aus Atomen, aus Wasserstoff und aus Sauerstoff. Ja? Und damit ein Wassermolekül entstehen kann, müssen diese Atome auf eine ganz besondere Art angeordnet sein. Wenn Sie jetzt flüssiges Wasser haben, dann können sich diese Moleküle ganz nahe kommen. Ja? Können sich nahe bekommen, es ist wenig Platz zwischen den Molekülen. Wenn Sie aber Eis haben wollen, festes Wasser, dann muss das Wasser, die Moleküle, eine Kristallstruktur bilden. Und das geht aufgrund der Form dieser Moleküle nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und zwar so, dass zwischen den Molekülen viel Platz bleibt. Das heißt, Eis, festes Wasser, hat eine geringere Dichte als flüssiges Wasser und deswegen steigen auch Eiswürfel immer nach oben. Das merkt man beim Getränk, wenn man die reinschmeißt, die gehen nicht unter, die schwimmen oben.
Und das hat auch bei der Mauer Konsequenzen?
Genau, weil wenn Sie jetzt festes Eis zusammendrücken, dann quetschen Sie die Moleküle zusammen, die haben keinen Platz mehr, um die Kristallstruktur zu bilden, das kann ja nicht mehr fest sein und aus dem festen Eis wird flüssiges Wasser und die Mauer ist futsch.
Das heißt, all diese Angriffe der Wildlinge, der White Walkers, das ist vollkommener Unsinn. In Wirklichkeit müssten die nur einen Klappstuhl als Sitzgelegenheit mitnehmen, ein bisschen was zum Lesen, ein bisschen was zum Trinken und zuschauen, wie die Mauer vor ihnen wegrennt.
Ja, die brauchen sich überhaupt nicht anstrengen. Das reicht, wenn die Gummistiefel anziehen und dann kurz warten und dann durchs Wasser durch und schon sind sie da.
Ja, ist doch interessant. Ja, und von dieser Mauer kommen sie dann auch auf die chinesische Mauer, die man ja angeblich vom Weltraum ohne Hilfsmittel sehen kann.
Kann man?
Nein, überhaupt nicht. Also selbst nicht von der internationalen Raumstation ISS. Die umkreist die Erde in einem Abstand von ca. 400 Kilometern und schon gar nicht vom Mond aus, der knapp 400.000 Kilometer entfernt ist. Also das geht nicht.
Um welche Themen geht es denn noch in diesem Hörbuch?
Ja, also Game of Thrones ist ja doch sehr brutal. Viele Menschen werden zum Tode befördert, beispielsweise auch durch Kopfabhacken. Und da erfahren wir einiges über die Technik, also wie man es machen sollte und was vielleicht nicht so gut ist. Mhm. Die Science-Busters gehen dann noch der Frage nach, ob man da wirklich sofort tot ist. Es geht dann noch um andere Amputationen. Es geht um die Frage, woher unsere Angst vor Drachen kommt und ob man sich feuerspeiende Tiere überhaupt vorstellen kann. Es geht um einen brutalen Herrscher, der unzählige Kinder gezeugt haben soll und die Frage, wie viel maximal möglich sind, wenn man die genügende Anzahl von Frauen zur Verfügung hat.
Und wie viele?
Ja, das sind schon einige hundert, die man sich vorstellen kann, aber spaßig darf man sich das für den Mann dann wirklich nicht mehr vorstellen. Er muss nämlich irgendwie pro Tag, also jeden Tag, eher so zweimal ran.
Wahnsinn.
Ja, und dann wird noch experimentell im Saal vor Zuschauern geklärt, ob man durch reines Anschreien ein Stück Holz zum Kippen bringen kann. Und die Zuschauer im Saal schreien dann tatsächlich und dann kippt das Holzstück, was ja vor ihnen steht auf der Bühne, kippt dann wirklich um.
Also ist der Schalldruck so groß?
Nein, es zeigt sich, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Im Holzklotz war einfach ein Mechanismus, der ihn dann zum Kippen gebracht hat.
Ach, na super.
Ja, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Auch wenn zwei Dinge in einem zeitlichen und räumlichen Zusammenhang geschehen, laute Schreien, Holzklotz fällt um, heißt das noch lange nicht, dass das eine mit dem anderen etwas zu tun hat. Und um auf solche Dinge nicht hereinzufallen, braucht man eben die Wissenschaft, meinen die Science-Busters und Dr. Elisabeth Oberzaucher bringt es so auf den Punkt.
Wie unterscheidet zwischen Fakten und Fake? Und deswegen brauchen wir die Wissenschaft, weil wenn wir sie nicht haben, dann gilt, wer nichts weiß, muss alles glauben.
Was natürlich nicht heißt, dass sich die Wissenschaft nicht auch mal irren kann, aber die Science-Busters wollen ja uns zum kritischen Mitdenken anregen und Spaß soll es dann auch machen.
Also sicherlich kann man eine ganze Menge lernen, aber macht das auch Spaß, sich diesen Live-Mitschnitt anzuhören?
Also man muss schon wissen, der Humor ist ein bisschen brachial. Es zeigt sich beispielsweise beim Kapitel über Hinrichtung und Amputation. Das ist also nichts für zarte Gemüter. Und das Ganze hat schon leichte Schwächen. Also beispielsweise, es ist ein Live-Mitschnitt von Anfang 2019. Da war die letzte Staffel von Game of Thrones noch gar nicht angelaufen. Darauf wird Bezug genommen. Das ist jetzt natürlich anders. Game of Thrones-Fans wird das ein bisschen stören. Dann mitunter werden die Experimente nicht genug fürs Hören erklärt. Also die Zuschauer im Saal sehen natürlich alles. Wir als Hörer müssen dann mitunter ein bisschen raten, da kommt man nicht immer mit. Trotzdem, es gibt schon viele interessante Dinge, die man dort erfährt. Und ich würde mal sagen, wenn die Science-Busters mal in der Stadt sind, lohnt es sich durchaus mal in deren Show zu gehen.
Also ein eher etwas gemischtes Fazit von Dorothee Meyer-Karwick über Science-Busters. Winter is Coming mit Florian Freistetter, Martin Moder, Elisabeth Oberzaucher, Martin Puntigam ist im Hörverlag erschienen. Fast 2 Stunden Hörbuch gibt's für 14,99 Euro. In der Hörbuchzeit kommen wir jetzt zu unserem Kinder- und Jugendhörbuch. Es ist von Martina Bartstuber, einer renommierten Autorin und Illustratorin für verschiedene Kinderbuchverlage. Es heißt, ich kenne ein Land, das du nicht kennst. Dorothee Meyer-Karwick, der Titel, ich kenne ein Land, das du nicht kennst, das erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an das Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Mhm. Ist das Hörbuch auch wie so eine Art Spiel aufgebaut?
Ja, also bei Ich sehe etwas, was du nicht siehst, da muss man ja Gegenstände raten. Und so ähnlich funktioniert das tatsächlich bei diesem Hörbuch von Martina Bartstuber. Mit ihr reisen wir rund um die Welt und hier geht es darum, Länder zu erraten. Und zu jedem Land erzählt sie dann kleine Geschichten. Alle Geschichten beginnen mit dem Titel des Hörbuchs. Da hören wir mal ein Beispiel. Als Interpretin hören wir Anne Moll.
Ich kenne ein Land, das du nicht kennst. Da macht man Briefpapier aus Elefantenkacke. Und dieses Land heißt Thailand. Früher lebten in Thailand viele Elefanten. Leider wurden sie von den Menschen nach und nach aus ihrem Lebensraum verdrängt, sodass nur noch wenige Dickhäuter übrig geblieben sind. Trotzdem gibt es in Thailand immer noch ein extra Elefantenkrankenhaus. Wenn ein Tier dort behandelt wird, macht es vor Aufregung viele große Haufen. Bis zu 300 Kilogramm Pflanzen futtert so ein Elefant täglich. und einen Großteil davon scheidet er nur relativ schlecht verdaut aus. So ein Elefantenhaufen kann also schon mal so groß wie ein Fußball sein. Man nennt ihn Dung. Und daraus wird Papier hergestellt. Der Dung, der aus Pflanzenfasern besteht, wird gewaschen, gekocht und wie Blondinenhaar chemisch gebleicht. Die gesäuberten Pflanzenfasern werden dann versponnen und gefärbt. Dünn auf Siebe verteilt, lässt man sie an der Luft trocknen. Fertig ist das Elefantendung-Briefpapier. Ach, keine Sorge, es stinkt nicht und ist sogar keimfrei.
Ja, das würde ich auch gern mal sehen, dieses Papier. Also solche Geschichten hören wir auf diesem Hörbuch. Und mit Martina Bartstuber reisen wir dann von Thailand nach Russland, Norwegen, Indien, Kenia, England, Japan, Kanada, Australien, um die ganze Welt. Und immer werden so kleine Geschichten über diese Länder vorgetragen. Und weil es so schön war, hören wir hier noch ein Beispiel.
Ich kenne ein Land, das du nicht kennst. Da sind Schweine schlauer als Füchse. Und dieses Land heißt Frankreich. Wenn in Frankreich die Jagdsaison beginnt, schwimmen den Franzosen die Wildschweine davon. Ja, richtig gehört. Sie schwimmen durch die Rhone in die Schweiz. Genauer gesagt in den Kanton Genf. Dort hat man nämlich schon vor 40 Jahren die Jagd abgeschafft. Dass die Wildschweine auswandern, ist auch deshalb erstaunlich, weil die Tiere eigentlich sehr an ihren Revieren hängen und sie gegen andere Wildschweinfamilien verteidigen. Kaum zu glauben. Aber wenn die Jagdzeit in Frankreich vorbei ist, schwimmen die Tiere deswegen auch wieder zurück in ihre Heimat. Auf Dauer ist es in der Schweiz für so viele Wildschweine auf einem Haufen nämlich ziemlich eng und genug zu futtern gibt es auch nicht.
Tja, also dieser Kanton Genf, wo die Wildschweine nicht gejagt werden dürfen, das wäre durchaus was für die Heldin aus Gesang der Fledermäuse von Olga Tokarczuk.
Stimmt, die würde sich da wohlfühlen. Das ist ja keine reine Lesung, sondern es gibt auch Musik und Geräusche. Fügt sich das denn alles gut zusammen im Hörbuch?
Ja, also Anne Moll, die hat ja schon viele Geschichten für Kinder gelesen. Sie hat eine recht hohe jugendliche Stimme und es gefällt vor allen Dingen sicher so den kleineren Kindern. Und die Geräusche und die Musik passen dann jeweils zum Land. Die Mischung finde ich nicht immer so ganz perfekt. Also da hätte die Regie vielleicht ein bisschen sorgfältiger arbeiten können. Aber das finde ich hier nicht ganz so entscheidend. Das sind eben die kleinen Geschichten, von denen das Ganze lebt. Und die Illustrationen auf der CD und auch die Landkarte im Booklet mit allen genannten Ländern, die sind übrigens von der Autorin. Sie ist ja eben auch Illustratorin.
Das heißt, das Hörbuch hat Ihnen gefallen.
Ja, es ist sehr kurzweilig. Man erfährt viel Interessantes, vor allen Dingen lustige Dinge aus allen möglichen Ländern dieser Welt. Das ist ja was für kleinere Kinder eben ab 6, aber auch durchaus ältere. Also mir hat's auch gefallen. Und die kleinen Kinder bekommen so überhaupt erstmal einen Begriff von der Vielfalt auf dieser Welt. Es geht ja eben nicht nur um Tiere, sondern auch um Menschen. Da ist beispielsweise von Kühen in Sibirien die Rede, die so eine Art wärmenden BH für ihre Euter bekommen. Von Eseln, die in England mitunter Bier zu trinken bekommen und dann ausgenüchtert werden müssen. Oder von Kenia ist die Rede, in denen Kamele Büchereien auf dem Rücken zu ganz entlegenen Dörfern bringen, damit die Kinder dort lesen und lernen können. Also insgesamt ist es schon ein sehr unterhaltsamer und interessanter Streifzug durch die Besonderheiten verschiedenster Länder. Es sind kurze Porträts, interessant, lustig. Ja, und ich würde es empfehlen, beispielsweise für Fahrten mit Kindern im Auto.
Ja, da können die Eltern auch noch was lernen. Das Hörbuch, das hat sogar auf Platz 1 der HR2 Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche im Januar geschafft. Martina Bartstuber, Ich kenne ein Land, das du nicht kennst, heißt es, gesprochen von Anne Moll. Die CD von über einer Stunde ist bei Audiolino erschienen, kostet 12,90 Euro und ist ab 6. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Bis zum nächsten Mal sagen
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.